Lieben, es ist immer schön, wieder hier zu sein. Und danke für die Einleitung. Dann sind die Erwartungen schon mal ein bisschen runtergesetzt. Ja? Also wenn man einen unmöglichen Auftrag hat, dann ist gut, dass man dem eh nicht gerecht wird. Wer war schon mal in einem, sagen wir mal, mehrheitlich muslimischen Land unterwegs, im Urlaub oder auf Reisen oder so? Wer war schon mal da irgendwo unterwegs? Schon mehrere. Okay. Türkei, genau. Da habt ihr sicherlich den Gebetsruf der Muezzine gehört von den Moscheen. Fünfmal am Tag kommt das. Wo wir als letztes gewohnt haben in Bangladesch, da haben wir den nicht nur von einer, sondern von mindestens 10 verschiedenen Moscheen aus der Umgebung gehört, dann immer ein bisschen versetzt, manche mehr melodisch, manche weniger. Das war dann auch immer eine gute Erinnerung für uns zum Gebet. Am Anfang ist das sehr ungewohnt, aber wir können euch aus eigener Erfahrung berichten, also da gewöhnt man sich genauso dran wie an Kirchenglocken oder an eine bimmelnde Kuckucksuhr oder andere Uhren. Der Wortlaut dieses Gebetsrufs ist immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, welche Gebetszeit es ist. Aber er beginnt und endet immer mit den gleichen Worten. Allahu Akbar. Wer weiß, was das bedeutet? Wer? Gott ist größer, ganz genau. Also es wird oft gesagt, Gott ist groß, aber eigentlich ist das ein Vergleich. Gott ist größer. Mit anderen Worten, Gott ist größer als wir Menschen. Gott ist größer als alles, was wir kennen. Aber dieser Gedanke ist nicht auf den Islam beschränkt. Das gibt es in vielen Religionen auch. In Myanmar, wo wir gewohnt haben lange Zeit, das ist ja mehrheitlich buddhistisch, in fast allen Bussen, Taxis, Häusern hängt da ein Bild von Buddha. Und oft ist das ein bestimmtes Bild, wo unten drunter dann auf Englisch steht: Lord Buddha the Unrivaled. Der Herr Buddha, der Unvergleichliche, der Einmalige, der Unübertroffene. Also auch Buddhisten sind überzeugt, dass ihr Buddha unvergleichlich und einzigartig ist und keinen Vergleich statthält. Also offensichtlich ist das eine sehr weit verbreitete Haltung in vielen Religionen. Die Religion, die ich kenne, in der ich aufgewachsen bin, die mich geprägt hat, die ist das Beste, das Tollste, das Größte. Das erinnert mich ein bisschen an das Kind, das sagt: Mein Papa, meine Mama ist die Allerbeste. Klar, es kennt ja keinen anderen, also nicht in der Rolle jedenfalls, ne? Und ich denke auch, viele von uns natürlich würden das auch von Jesus sagen, würden das von Gott sagen. Gott ist einmalig, Gott ist einzigartig, Gott ist der Größte. Aber warum denn? Warum? Was macht Gott so einzigartig? Und das ist die Frage, über die wir heute Morgen nachdenken. Und mir wurden dankenswerterweise gleich zwei Texte aufgegeben. Ebo hat schon gesagt, da könnte man eigentlich eine ganze Predigtserie drüber machen. Und zwar einen aus dem Alten Testament, einen aus dem Neuen. Und ich lese erstmal aus Jesaja 40, aus dem Text die ersten Verse nur bis Vers 26. Wer kann mit der hohlen Hand das Wasser des Meeres abmessen und mit der Spanne seiner Hand den Umfang des Himmels bestimmen? Wer kann den Boden, der die Erde bedeckt, in Eimer abfüllen oder die Berge und Hügel auf der Waage abwiegen? Und wer kann die Gedanken des Herrn abmessen? Wer wird von ihm in seine Pläne eingeweiht? Braucht der Schöpfer der Welt jemand, der ihm Ratschläge gibt und ihm auf die Sprünge hilft? Der ihn über Recht und Gerechtigkeit belehrt und ihm den richtigen Weg zeigt? Begreift doch, für den Herrn sind die Völker wie ein Tropfen am Eimer oder ein Stäubchen auf der Waagschale. Der ganze Erdkreis wiegt für ihn nicht mehr als ein Sandkorn. Alles Wild auf dem Libanon reicht nicht aus und alle seine Bäume geben nicht genug Brennholz für ein Opfer, das ihm angemessen wäre. Alle Völker sind vor ihm wie nichts. Mit all ihrer Macht zählen sie für ihn nicht. Mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Gibt es irgendwas, das einen Vergleich mit ihm aushält? Da machen sie Götterbilder. Der Gießer fertigt eine Bronzefigur an und der Goldschmied beschlägt sie mit Goldblech und Silberstreifen. Der Auftraggeber wählt als Sockel ein Stück Holz, das nicht fault, und sucht sich einen geschickten Handwerker, der das Bild darauf befestigt, sodass es nicht wackelt. Begreift ihr denn nicht? Könnt ihr es nicht hören? Wird es euch nicht seit Urzeiten verkündet? Sagen es euch nicht die Fundamente der Erde? Gott thront hoch über dem Erdkreis, sodass die Menschen für ihn so klein wie Heuschrecken sind. Wie ein Tuch hat er den Himmel ausgespannt, wie ein Zeltdach, unter dem die Menschen wohnen. Die Großen und Mächtigen der Erde sind vor ihm nichts und werden vernichtet. Eben erst sind sie hochgekommen und schon ist es mit ihnen zu Ende. Es ergeht ihnen wie dem Keimling oder Setzling, der gerade Wurzeln schlägt. Der Gluthauch des Herrn bläst sie an und sie verdorren. Der Sturm trägt sie fort wie Spreu. Mit wem also wollt ihr mich vergleichen? Wer kann es mit mir aufnehmen, fragt der heilige Gott. Seht doch nur in die Höhe. Wer hat die Sterne da oben geschaffen? Er lässt sie alle aufmarschieren, das ganze unermessliche Heer. Jeden Stern ruft er einzeln mit Namen und keiner bleibt ihm fern, wenn er, der Mächtige und Gewaltige, ruft. Gewaltiger Text. Und eben die Frage, die uns beschäftigt heute, ist, was macht Gott so unvergleichlich? Und die erste Antwort darauf aus dem Text ist, Gott ist unvergleichlich groß. Jesaja beschreibt hier die Größe Gottes in ganz eindrücklichen Bildern und umwerfenden Vergleichen. Es geht um die Schöpfung, es geht um das Wasser im Meer, um die Himmel, um die Erde, um die Berge. Und da stellt er dann eine Reihe von rhetorischen Fragen, wo die Antwort ja schon von vornherein feststeht. Und schon der erste Vers lässt uns ja eigentlich schmunzeln hier. Und ich blieb da schon bei dem ersten Bild hängen. Wer kann mit der hohlen Hand das Wasser des Meeres fassen? Also ich weiß nicht, vielleicht hatten Leute hier größere Hände als ich. Also in meiner Hand passen vielleicht ein paar Zentiliter rein. Und da fällt dann noch, also fließt dann noch die Hälfte dann zwischen den Fingern durch. Also da ist nicht viel Platz. Aber Jesaja behauptet hier, dass Gott so unvergleichlich groß ist, dass er alles Wasser der Weltmeere in seiner hohlen Hand halten kann. Das muss riesig sein, ganz genau. Also jetzt mache ich mal einen kleinen Exkurs in die Tiefsee mit euch. 2/3 der Erde sind vom Wasser bedeckt. Davon sind 70% mehr als 800 Meter tief. 800 Meter, ja. Das heißt, die Hälfte der Erdoberfläche ist Tiefsee. Unterhalb von 500 Metern kommt schon kein Licht mehr rein. Und der Marianengraben im Pazifik, die tiefste Stelle, ist 11.000 Meter, 11 Kilometer tief. Das heißt, wenn wir den Mount Everest da rein versenken würden, wären immer noch 2 Kilometer Wasser oben drüber. Ja, also nur mal, um die Dimension ein bisschen zu kriegen. 1960 war die erste bemannte Tauchfahrt in diesen Marianengraben. Die waren da mit Riesentechnik und einem U-Boot und was weiß ich, für ein paar Minuten da unten auf 11.000 Meter Tiefe. Danach war über 20 Jahre lang, nee, stimmt nicht, 50 Jahre lang, 50 Jahre niemand mehr da unten. Erst 2012 ist die nächste Expedition darunter gefahren. Mit anderen Worten, die Tiefsee da unten ist weniger erforscht als der Mond. Es waren weniger Menschen da unten in der Tiefsee, als auf dem Mond waren. Es wird vermutet, dass da unten 5 Millionen verschiedene Arten von Leben existieren. Zum Vergleich, auf der Erde sind das 1,4 Millionen. Das heißt, da unten sind mindestens 3-mal so viele verschiedene Arten von Leben, als wir sie hier oben im Flachwasser und auf dem Land und in der Luft kennen. Was sind das jetzt für Wesen, die da unten leben? In 1 bis 2 Grad kaltem Wasser, in ewiger Dunkelheit und mit einem Wasserdruck auf 1000 Meter Tiefe ist der Druck 100 Kilo pro Quadratzentimeter. Ein Quadratzentimeter und darauf mehr Gewicht, als ich wiege. Im Marianengraben ist auf einem Quadratzentimeter eine Tonne Gewicht. Da bist du platt, oder? Also die meisten Tiere da unten sind auch ziemlich platt. Ja? Und da gibt es trotzdem noch so eine Vielfalt von Tieren. Ich habe euch mal ein paar mitgebracht, ein paar Bilder. Also manche davon haben riesige Augen, damit sie da unten in der Finsternis überhaupt was sehen können. Viele sehen schon ein bisschen witzig aus. Manche von denen produzieren selber Licht, weil sie sonst nichts sehen oder nicht gesehen werden von ihren potenziellen Partnern. Und manche braucht man weiter nicht zu kommentieren, so witzig sehen die aus. Also der trägt seine Laterne mit, ja, also tatsächlich. Naja, muss man nicht begegnen, ne, so einem Tier. Die Zähne. So, und wir denken, wenn wir uns einen schönen Sonnenuntergang ansehen, Blumen, Schmetterlinge, Tiere, dann staunen wir über die Schöpfung, staunen über den Schöpfer, kommen ins Loben über den Schöpfer und denken, das ist genau auch der Zweck der Schöpfung. Aber in der Tiefsee, da war noch nie ein Mensch. Diese Tiere hat bis auf eine Handvoll Menschen nie jemand gesehen. Und da ist eine größere Vielfalt, als wir sie uns überhaupt hier vorstellen können. Warum hat Gott diese Viecher alle geschaffen? Das ist einfach, finde ich, eine überschwängliche Kreativität Gottes. Und da freut er sich selber dran. Ohne dass er diese Freude jetzt mit irgendwelchen Menschen groß teilen könnte, einfach weil er so übersprudelnd kreativ ist. Da bin ich echt ins Staunen gekommen. Und ich denke mir, bei manchen von diesen lustigen Tieren, da hat Gott sich auch richtig Spaß dran gemacht und hat gesagt, die sehen doch lustig aus, die mache ich jetzt so, ob das irgendein Mensch jemals sieht oder nicht. Ne? Also Gott kann alles Wasser dieser Welt in der hohlen Hand fassen. Und diese fast absurden Vergleiche, die gehen noch weiter. Er kann den Himmel mit seiner Spanne, also Spanne ist zwischen Daumen und kleinem Finger hier, das sind bei mir gerade mal 20 Zentimeter. Und Gott kann damit den kompletten Himmel abmessen. Ja? Er kann die ganze Erde dieser Welt in ein Messgefäß abfüllen und alle Berge und Hügel auf eine Waagschale legen. Also diese ganzen Vergleiche zeigen, Gott ist einfach unvergleichlich groß. So, dann fragt Jesaja weiter, braucht Gott eigentlich irgendwelche Ratgeber? Also für so ein großes Projekt wie die Schöpfung des Universums, da muss man sich doch irgendwo ein paar Tipps holen, oder? Da googelt man mal, da guckt man bei YouTube, wie geht das denn so mit Schöpfung? Und so muss man sich bei ein paar Experten mal Rat holen. Also ich weiß, hier sind viele Leute, die sind praktisch viel begabter als ich. Ich persönlich war jetzt schon letzte Woche vollkommen überfordert damit, den Kabelkanal für unser Breitbandkabel bei uns in Kirspe zu verlegen. Da bin ich schon also an meine Grenzen handwerklich gestoßen. Und wenn wir demnächst mal irgendwann unser Wohnzimmer renovieren wollen, da bin ich vollkommen aufgeschmissen. Ohne Rat von Leuten, die wissen, wie sowas geht, habe ich keine Ahnung, wie das geht. Aber die meisten Regierungschefs auch, die brauchen irgendwelches Heer von Beratern für alle möglichen Themen und Bereiche. Aber Gott braucht das nicht. Gott braucht keine Ratgeber, als er die Welt geschaffen hat, und er braucht jetzt keine Ratgeber, die Welt zu regieren. Er kann das ganz gut alleine. Auch wenn wir manchmal denken, wir würden Gott doch gerne mal so den einen oder anderen Tipp geben und wir wissen es eigentlich besser. Aber Gott kommt ganz gut ohne unseren Rat aus. Jesaja sagt ja, wir können seine Gedanken noch nicht mal ermessen. Natürlich, wie denn auch mit unseren 1,5 Kilo Gehirn hier? Und Gott lässt sich von uns vor allen Dingen nicht kontrollieren und auch nicht manipulieren. Das würden wir ja dann gerne, ne? Wenn wir ihm sagen, also hör mal Gott, ich will mal eben auf mich hören, ich gebe dir ein paar Tipps, wie man es vielleicht besser macht. Das ist nämlich auch eine Art von Götzendienst. Wenn wir meinen, wir mit unserem Verstand verstehen es besser und wir sind Berater Gottes. Ich weiß nicht, viele von euch, das sehen wir ja auch an dem reichhaltigen Buffet da, kochen und backen gerne. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr die Zutaten abmesst. Manche machen das ja so ein bisschen alles nach Gefühl und manche machen das genau nach Rezept und wiegen und messen und alles ab. Aber macht das einen Unterschied, ob da ein Körnchen Salz oder Zucker oder ein Tröpfchen Öl mehr oder weniger, messt ihr das so genau ab? Wahrscheinlich nicht, ja. Und Gott sagt jetzt hier, oder Jesaja sagt über Gott, dass für Gott alle Völker wie ein Tropfen am Eimer sind oder wie ein Staubkörnchen auf der Waage. Das macht keinen Unterschied. So unwichtig ist das eigentlich oder könnte es vor Gott sein. Und der Jesaja sagt das hier natürlich dem Volk Israel, die unglaubliche Angst hatten vor den Assyriern, vor den Babyloniern, vor den Weltmächten damals, die sie bedroht haben. Und Gott sagt, Tröpfchen am Eimer, Staubkörnchen auf der Waage, die sind für mich nichts. Ja? Das heißt natürlich nicht, dass die Völker wertlos für Gott sind, ganz im Gegenteil. Gerade in Jesaja ist immer wieder auch deutlich, dass Gott einen Plan für alle Völker hat, auch für die heidnischen Völker. Aber im Vergleich zu der geballten Macht und Größe Gottes sind diese Völker nichts. So, und das gilt jetzt nicht nur für die Völker selber, sondern auch für ihre Götter. Ja, die Völker damals im Nahen Osten hatten alle irgendwelche Götter und gleich viele und mehrere und so. Und Jesaja macht sich da richtig lustig über die Dummheit, sich vor menschengemachten Statuen und Bildern niederzuwerfen. In Myanmar, wo wir gelebt haben, die größte Buddha-Statue, ein Riesenklops, der wird hier gar nicht in das Haus hier reinpassen, wird permanent mit Blattgold überzogen. Und das wird seit so vielen Jahren gemacht, dass da inzwischen angeblich 650 Kilo Gold auf diesem Buddha drauf sind. Das sind 37 Millionen Euro für die Leute, die den aktuellen Goldkurs nicht so drauf haben, auf einem Buddha. Gut, den habe ich mir mal angeguckt und als ich näher rankam, Frauen dürfen da gar nicht in die Nähe, nur als Mann darf man da hin. Und da liefen überall um diesen Buddha Mäuse und Ratten rum. Mäuse und Ratten. Und ich habe gedacht, boah, und Buddha, der Unvergleichliche, ja, der kann doch nicht mal die Ratten von sich irgendwie fernhalten. Und da kommt einem so dieser Irrsinn vom Götzendienst einfach klar. Aber wir dürfen auch nicht einfach nur verächtlich auf diese Götzenbilder und so und Götzendienst gucken, wenn wir selber unsere eigenen kleinen Götzen auch immer noch hegen und pflegen. Unsere modernen Götzen heißen Versicherungen, Bankkonto, Eigenheime, Wirtschaftswachstum, Sicherheit. Auf die verlassen wir uns und da stecken wir unser Geld rein und da denken wir, da ist unsere Sicherheit drin. Aber die sind ganz genauso vergänglich und machtlos und bieten keine endgültige Sicherheit. Gott ist jetzt so groß, haben wir in dem Text gelesen, dass die Menschen wie Heuschrecken sind. Ja? Wenn ihr im Sommer über eine Wiese geht, dann springen die Heuschrecken da vor einem immer so weg. Und so sieht Gott uns. Und selbst die Großen und Mächtigen, gerade hochgekommen und schon wieder weg. Ja? Durch den Hauch Gottes sind sie verdorrt und werden von Gott regelrecht weggepustet. Ja? Vers 25 sagt, mit wem also wollt ihr mich vergleichen? Wer kann es mit mir aufnehmen, fragt der heilige Gott. Keiner hält diesem Vergleich stand, deswegen ist Gott unvergleichlich. Das hat Gott ganz klar gemacht und ganz am Ende von dem Text, von dem Abschnitt, den ich gerade gelesen habe, sagt er dann, guck doch nach oben, guck dir die Sterne an. Und da kommt wieder ein kleiner Exkurs in die Wissenschaft, also die Physiker unter euch, bitte habt Geduld mit mir, ich bin kein Physiker und wenn es eine bestimmte Anzahl von Nullen angeht, dann komme ich auch nicht mehr mit. 200 Milliarden Sterne in unserer Milchstraße, in unserer Galaxie nur und die Milchstraße ist eine kleine Galaxie. 200 Milliarden, dann gibt es 500 Milliarden Galaxien, macht 100 Trillionen Sterne im Universum. So viel Nullen hat das. Und auch hier möchte ich euch ein paar Eindrücke von Gottes Größe aus dem Universum bringen. Das ist der kleine Ausschnitt, den wir überhaupt sehen können. Und das allermeiste wie bei der Tiefsee, das hat nie jemals ein Mensch gesehen. Und Gott sagt, guckt euch das an und dann kriegt ihr eine Idee von meiner Größe. Ja. Und spätestens jetzt wird klar, dass Gott in einer ganz anderen Liga spielt als wir. Und ich denke, das hat auch David gedacht, als er diese Verse in Psalm 8 geschrieben hat. Ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben, den Mond, die Sterne, allen hast du ihren Platz zugewiesen. Was ist da schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein und unbedeutend ist er, und doch kümmerst du dich um ihn. Und da kommt jetzt die entscheidende Wendung in unserem Text hier auch. Dieser unvergleichlich große Gott, der die Wasser der Welt in seiner hohlen Hand halten kann und alles, der ist nicht nur unvergleichlich groß, der ist auch unvergleichlich nah. Und da lese ich jetzt den Schluss von dem Jesaja-Text, Verse 27 bis 31. Ihr Leute von Israel, ihr Nachkommen Jakobs, warum klagt ihr, der Herr kümmert sich nicht um uns, unser Herr lässt es zu, dass uns Unrecht geschieht? Habt ihr denn nicht gehört, habt ihr nicht begriffen? Der Herr ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit und seine Macht reicht über die ganze Erde. Er hat sie geschaffen. Er wird nicht müde, seine Kraft lässt nicht nach, seine Weisheit ist tief und unerschöpflich. Er gibt den Müden Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Leute werden kraftlos, die Stärksten erlahmen. Aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und brechen nicht zusammen. Also zuerst hat Jesaja die Frage beantwortet, kann Gott uns helfen? Mit anderen Worten, ist mein Problem nicht zu groß für Gott? Schafft er das überhaupt? Und da ist die Antwort ganz klar, natürlich kann Gott uns helfen und mein Problem ist nicht zu groß. Und die zweite Frage jetzt ist, will Gott uns helfen? Oder ist Gott nicht zu groß für mein kleines Problem? Ja, Gott, der die Welt so geschaffen hat, wieso sollte der sich um mich kümmern? Und da sagt Jesaja eben, dieser unvergleichlich große Gott ist auch unvergleichlich nah. Das Volk jammert, der Herr kümmert sich nicht um mich, das ist ihm alles egal, Gott macht nichts. Ja? Schaut nur auf sich selbst, ich und mein und wir. Ja? Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt, solche Gedanken, ja? Dass man manchmal denkt, oh Mensch, also Gott, also irgendwie scheint er so weit weg und er kümmert sich überhaupt nicht. Und Jesaja wendet jetzt hier diese unvergleichliche Größe Gottes auf die Situation des erschöpften und entmutigten Volkes an und sagt, gerade weil Gott ewig ist, gerade weil Gott allmächtig ist, gerade weil Gott nicht in Zeit und Raum eingeschränkt ist, gerade deswegen seid ihr ihm nicht egal. Er sieht euch in eurer Schwäche, in eurer Entmutigung. Und es ist ihm nicht egal, er kümmert sich um euch. Gott ist ganz anders als wir. Der Herr ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, heißt es hier. Ja? Also Gott verfolgt sein Ziel in Jahrzehnten und Jahrhunderten und Jahrtausenden. Der ist nicht so klein und eingeschränkt, wie wir das sind. Und er wird vor allen Dingen nicht so müde, wie wir müde werden. Er handelt vielleicht nicht immer nach unseren Vorstellungen und auch nicht nach unserem Zeitplan, ja, weil er einfach ganz andere Perspektiven hat, aber er handelt und da können wir uns drauf verlassen. So ist Gott unvergleichlich nah. Und Gott wird nicht müde. Selbst junge, kräftige Männer werden irgendwann müde. Aber Gott hat unbegrenzte Kraftreserven. Ich weiß nicht, diesen Winter haben wir ja alle ganz gebannt auf die Füllstände der Gasspeicher gestarrt, ja? Hat vorher nie jemand irgendwie interessiert. Und dann haben wir ein neues Wort gelernt, die drohende Gasmangellage. Schönes deutsches Wort, ja? Gottes Energiespeicher ist immer prall gefüllt. Der geht nie auf 99% oder auf 85% oder sowas. Der steht jederzeit zur Verfügung. Das ist unendlich erneuerbare Energie. Ja? Und jetzt ist das Bild vom Adler. Ihr könnt euch im Internet mal Videos angucken, wie junge Adler fliegen lernen. Das ist köstlich. Erst flattern die ganz wild durch die Gegend, bis sie dann irgendwann merken, mit dem ganzen Flattern, das hilft nichts. Einfach Flügel ausbreiten und sich tragen lassen von der Luft. Und ich finde das ein tolles Bild für unser Glaubensleben. Ja? Wir mit unserem Geflatter und Angestrenge und Gemache und Getue, da kommen wir nicht weit. Flügel ausbreiten, tragen lassen von Gottes Geist, von Gottes Kraft. Das ist das Bild, was der Jesaja hier bringt. Das sind die Leute, die auf Gott harren, auf Gott warten, auf Gott hoffen, ausbreiten und Gott machen lassen, Gott uns tragen lassen. Das ist das, was uns durchs Leben trägt. Und in unserem Dienst, wir erzählen nachher ja noch ein bisschen von unserer Arbeit. Wenn ich eins sagen kann nach 25 Jahren, dann das. Das haben wir erlebt. Wir mit unserem Geflatter haben mehr kaputt gemacht und mehr Staub aufgewirbelt, als gut war. Aber wenn wir einfach Gott haben machen lassen und ihn haben tragen lassen, dann ist was passiert und dann ist Frucht gewachsen. Also, dieser Text Jesaja 40 hat praktisch die Frage beantwortet, wer hat die Welt geschaffen? Und die Antwort ist der unvergleichlich große und unvergleichlich nahe Gott. Achso, jetzt habe ich hier noch den Adler vergessen, genau. Aber das sind schöne Bilder, wie gesagt, könnt ihr euch mal selber dann ansehen. Und jetzt noch ganz kurz als Schlusspunkt den Text aus Kolosser 1. Da geht es dann nämlich darum, wie hat Gott denn die Welt geschaffen? Also gerade Jesaja, Gott hat die Welt geschaffen, der große und der nahe Gott. Und wie hat er sie geschaffen? Durch seine Weisheit, was wir gerade in Sprüche 8 gelesen haben. Jesus ist die Weisheit Gottes, die von Anfang an schon bei ihm war. Und dieser Christus wird in Kolosser 1 hier vorgestellt. Ich lese nach der neuen evangelistischen Übersetzung hier. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der weit über allem Geschaffenen steht. Denn in ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare, thronende und herrschende Mächte und Gewalten, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich in ihm. Vor allem war er da und alles hat in ihm Bestand. Er ist auch der Kopf des ganzen Körpers, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten heraus, damit er überall und in allem der Erste sei. Denn mit ganzer Fülle wollte Gott in ihm wohnen und durch ihn alles mit sich versöhnen. So hat er durch ihn und sein am Kreuz vergossenes Blut Frieden gemacht, sei es auf der Erde oder im Himmel. Keine Angst, da könnte man jetzt noch stundenlang drüber reden, das werde ich nicht tun. Einfach nur der Gedanke hier wird jetzt Jesus vorgestellt als der unvergleichliche Herr und der unvergleichliche Retter. Auch da bringt Paulus jetzt ganz starke Bilder und Ausdrücke. Erst sagt er, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes und dann sagt er, er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist eben kein Götzenbild, sondern hier sieht man Jesus. Gott, den man nicht sehen kann, wird in Jesus konkret. Gott ist ja oft so abstrakt, ach ja, da haben unterschiedliche Leute unterschiedliche Vorstellungen, aber Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. In Jesus, nicht wie er aussieht, sondern sein Charakter, seine Liebe, seine Allmacht, seine Güte und alles Mögliche. Da sieht man die Eigenschaften und die Natur Gottes in Aktion. Und dann ist er der Erstgeborene aller Schöpfung. Erstgeborener, nicht Erstgeschaffener. Jesus ist nicht ein Geschöpf wie andere Geschöpfe nur ganz am Anfang, sondern Jesus war schon vor der Schöpfung, bevor die Schöpfung angefangen hat, bei Gott. Und dadurch ist er allem Geschaffenen weit überlegen. Auch Jesus ist nicht Teil der Schöpfung. Jesus steht über der Schöpfung und Jesus war in der Schöpfung beteiligt. Alles ist in ihm und durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Wie gesagt, da gehe ich jetzt nicht ins Detail, das sprengt auch unsere Vorstellungskraft. Aber Jesus ist der Autor und der König der Schöpfung. Das Ziel und der Zweck der Schöpfung und damit ein unvergleichlicher Herr. Und dann ist er der Erstgeborene aus den Toten durch die Auferstehung. Ja, also er ist der Erstgeborene der Schöpfung, aber er ist auch der Erstgeborene aus den Toten. Jesus ist gestorben und auferstanden, hat Frieden geschaffen. dieser Jesus, der am Kreuz verblutet ist, der auferstanden ist, der dem Paulus vor Damaskus begegnet ist, das ist der unvergleichliche Herr und Retter. Die Hände, die alles Wasser der Welt in der hohlen Hand halten können und die die Welt geschaffen haben und dieses unglaubliche Universum geschaffen haben, die sind am Kreuz durchbohrt worden, ans Kreuz genagelt worden und darin ist Jesus verblutet. Und dadurch hat er Frieden gemacht. Die Frage, die uns beschäftigt hat mit diesen Texten hier, war, was macht Gott so unvergleichlich? Und nachdem wir jetzt die Texte uns angeguckt haben, ist die Frage schon fast lächerlich, oder? Gott ist unvergleichlich, den kann man nicht mit unseren Maßstäben irgendwie erfassen. Gott ist unvergleichlich groß, er ist unvergleichlich nah und das wird am deutlichsten in Jesus, unserem Retter, der ein unvergleichlicher Herr und Retter ist. Und das ist eine gute Botschaft für die Welt. Deshalb seid ihr hier Zeugen in Godesberg und wir in anderen Ländern. Das ist eine Botschaft, die Welt hören muss. Diesen unvergleichlichen Herrn müssen die kennenlernen. Und er ist konkurrenzlos und einmalig und nicht so, wie die Leute das von ihren eigenen Götzen denken. Er steht über der Schöpfung, er ist Ursprung und Ziel. Und deswegen kann kein Geschöpf und nichts Geschaffenes mit ihm konkurrieren. Halleluja. Halleluja. Amen. Dann singen wir jetzt. Wir singen, ja.